liebe Polizei-Software-Interessierte, wir freuen uns über das Interesse. Ich werde kurz zusammenfassen, was wir planen, in dieser Stunde zu erzählen. Wir wollen vor allen Dingen informieren, denn dieses Jahr im Februar gab es ein Urteil unseres höchsten Gerichts aus Karlsruhe zu, das sogenannte Palantir-Urteil, zu Fragen des Einsatzes von Polizeisoftware, die Daten verarbeitet und Datenanalysen macht. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen ein bisschen sprechen darüber, welche Produkte werden in welchen Bundesländern derzeit eingesetzt. Wir wollen aber auch darüber konkret sprechen, was steht denn in dem Urteil drin und was muss umgesetzt werden für solche Software. Und wie sieht es jetzt in Hessen aus? Denn Hessen war eins von den betroffenen Ländern, die also eine Norm hatten in ihrem Polizeigesetz, die jetzt so nicht mehr weiter gelten kann. Also wir wollen konkret über die versuchten Verbesserungen des Gesetzgebers sprechen und wie wir die einschätzen. Und wie es sich gehört, haben wir da ein paar Forderungen, über die wir dann am Schluss reden wollen. Ich will kurz noch einen Satz dazu sagen, bevor wir inhaltlich anfangen. Warum stehen genau wir hier? Die GFF und Simone und Jürgen sind Teil davon, hat das Verfahren am Bundesverfassungsgericht angestoßen. Wir hätten also das Urteil nicht ohne Sie. Und der CCC und im und der CCC in meiner eigenen Person war da als Sachverständiger geladen. Wir hatten also die seltene Ehre, das ist ja nicht so häufig in Karlsruhe, dass es mündliche Anhörungen gibt, sogar seltener, als ich vermutet habe, wie ich gerade informiert worden bin. Es gab also eine eintägige Anhörung, die immer deswegen interessant ist und in die wir auch ein paar Einblicke geben wollen, weil da Informationen rauskommen, die in den schriftlichen Stellungnahmen, aber auch sozusagen für zum Beispiel betroffene Parlamentarier, die später neue Gesetze schreiben sollen, so vorher nicht bekannt waren. Insbesondere die Einlassungen der Datenschutzbeauftragten von den betroffenen Ländern, nämlich Hessen und Hamburg, haben da sehr interessante Einblicke geliefert, die wir so nach und nach im Rahmen des Vortrags auch erzählen wollen. Aber wir müssen, weil wir den Namen Palantir bei uns im Untertitel haben, kurz das mit dem Palantir erklären. Aber eigentlich haben wir das nur gemacht, weil deswegen. Denn tatsächlich haben ja die Firmengründer diesen Namen gewählt aufgrund der Lord of the Rings, Palantiri. Und wer das nicht mehr kennt, waren solche Art sehende Steine, die aber nicht nur sozusagen ja, über weite Entfernungen Einblicke erlauben, sondern auch Manipulationen erlaubten. Also die haben so ein bisschen diesen Begriff gewählt, um klarzumachen, was die Software können soll. Wir wollen aber natürlich ein bisschen darüber sprechen, wie die Software eigentlich aussieht, vor allen Dingen aber auch darüber, welche Gefahren von ihr ausgeht. Wir wollen auch nicht nur über Palantir reden, denn es ist ein kommerzieller Anbieter und der ist derzeit Vertragspartner in einigen Bundesländern. Aber letztlich betrifft das Problem auch andere Anbieter, die den Polizeien solche Software anbieten könnten. Insofern, uns interessiert die Firma gar nicht so doll. Sie ist insofern interessant, weswegen nur noch zwei Sätze zu der Firma sagen will. Sie ist insofern interessant, weil sie ein sehr großer Player in diesem Tech-Markt geworden ist, ohne dass ihr die öffentliche Aufmerksamkeit so zuteil wird, die wir bei anderen großen Tech-Firmen haben, bei Microsoft, bei Apple oder auch bei IBM, sondern die ist einfach sehr schattig geblieben. Ich hatte in Vorbereitung, ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist, für die Verfassungsbeschwerde selbst, als Sachverständige versucht mal so ein bisschen die akademische Literatur über diese Firma rauszusuchen und das war wirklich an der Hand abzuzählen. Also ich habe die komplette, also alle Papers, die es so gibt zu dieser Firma auf meiner Platte und sind nur so 13 damals gewesen. Es sind ein paar neue rausgekommen im Jahr, in diesem Jahr, aber es gibt einfach wenig Journalisten oder aber Wissenschaftler, die überhaupt darüber schreiben. Insofern ist es interessant, dass diese Multimillionenfirma ja gerade so das erste Mal von einem deutschen Höchstgericht ja im Prinzip bewertet wurde. Sie hat sich aber in der Anhörung selbst dann auch wiederum nicht geäußert. Da wurde nicht ein Vertreter von Palantir vorgeladen, der da mal ordentlich Fragen beantworten musste, sondern letztlich blieb es natürlich, das ist ja ein Gericht auf dieser rechtlichen Ebene. Dann wollen wir mal einsteigen, weil sozusagen die Vorrede, nur damit klar ist, worüber wir reden wollen. Wir werden natürlich Palantir als Beispiel benutzen, aber letztlich geht es uns nicht so sehr um diese Firma. Es könnte ja auch jemand anders sein. Ja, okay, also Ja, wollen wir mal anfangen, was soll die Software eigentlich können? Es ist letztlich ein System zur massenhaften Auswertung von unstrukturierten oder strukturierten Polizeidaten. Vor 5 Jahren hätte man noch Data Mining genannt, heute wird in der Werbung auch des Unternehmens sehr, sehr viel mehr auf KI abgestellt, weil eben klar dem Hype folgend jetzt alles, was irgendwie maschinelles Lernen oder Mustererkennung ist, als KI gelabelt wird. Deswegen ist natürlich das Urteil auch letztlich ein Urteil zum Einsatz von KI und wird auch explizit erwähnt. Und da gehen wir nachher, wenn wir über die neuen hessischen Planungen reden, auch nochmal konkret ein. Also wie soll da eigentlich KI definiert sein? Es ist eine gebrauchsfertige Analyseplattform und die Firma hat so ein spezielles Konzept, denn sie schickt zu den Anwendern, insbesondere im Bereich Behörden, aber auch Geheimdienste, weil die hat eine lange Geschichte in der Zusammenarbeit mit Armee und Geheimdiensten, schickt die sozusagen so Maintainer, Engineers nennen die sich, hin. Also die sind so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an die Staatstrojaner. Naja, kriegt man auch so ein Produkt so schön mit Anleitung und da kommt dann jemand, wenn ein Problem auftaucht. Also so eine gebrauchsfertige Analyseplattform. Und sie hat, das wurde natürlich in Karlsruhe auch explizit mal kurz oder wurde überhaupt mal angesprochen, sie hat eine Möglichkeit, OSINT zu integrieren. Also Daten, die zum Beispiel aus sozialen Netzwerken kommen, die offen verfügbar sind, die nicht Teil der Polizeidatenbanken sind, denn die verschiedenen Polizeidatenbanken sollen da integriert werden, um eben die Datenanalyse zu machen, aber nicht unbedingt Daten von außen. Das ist auch ein Problem, ganz praktischer Natur, denn normalerweise hängen natürlich Polizeidatenbanken nicht am Netz, aber wenn man OSINT-Daten hinzufügen will, braucht man natürlich einen Netzzugang und so weiter. Also mit den Problemen, da kommen wir nachher mal drauf zurück. Und ich habe nochmal aus dem sozusagen juristischen Formulierungen, die aus dem Urteil sind, rausgenommen, weil ich fand das eigentlich sehr treffend. Es sind bisher unverbundene, automatisierte Dateien und Datenquellen in Analyseplattformen, die vernetzt werden und die vorhandenen Datenbestände durch Suchfunktionen systematisch erschließen. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Definition. Sie ist aber absolut daten- und methodenoffen formuliert worden, weil Teil davon ist, warum diese bisher bestehenden gesetzlichen Regelungen in Teilen für verfassungswidrig erklärt worden. Denn sie haben viele Regelungen einfach überhaupt nicht getroffen. Und sie haben natürlich auch die Tür geöffnet für zukünftige Softwareprodukte, die da auch reinfielen. Als letzten Punkt zu diesem, was die Software können soll, bevor wir euch mal kurz zeigen, wie die aussieht. Und wollen wir nochmal die besonders sensiblen Daten ansprechen, auf die werden wir später auch nochmal zurückkommen. Die sind in der Anhörung natürlich auch speziell erwähnt worden. Nämlich Daten aus beschlagnahmten Smartphones, Daten aus Staatstrojaner-Einsätzen, die im Amtsdeutsch immer noch Online-Durchsuchung heißen, Daten aus der TKÜ, das ist Telekommunikationsüberwachung, Daten aus der Wohnraumüberwachung. Vollkommen klar ist, dass diese Daten in einer besonderen Weise geschützt sind, insbesondere weil sie auch den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, also die Intimsphäre von Menschen betreffen können, weil natürlich da wieder Daten von Dritten dabei sind, ja, und weil eigentlich andere Voraussetzungen für die Nutzung dieser Daten bestehen. Und auch darauf werden wir später nochmal zurückkommen, wie das Urteil da konkret wird. Und in Hessen, da haben wir gerade mal gestern Nacht einen Koalitionsvertrag nachgeschaut, was da eigentlich steht zu Hessen-Data. Und da hat sich ja eine schwarz-rote Koalition zusammengefunden und die haben auch gleich noch, und da ist uns bald die Kinnlade runtergefallen, künftig für den Einsatz dieser Software, die in Hessen Hessen-Data heißt, IP-Daten, Mautdaten und sonstige Verkehrsüberwachungsdaten eingeplant. Die wollen sie also auch noch integrieren. Das ist das erste Mal zumindest in meiner Erinnerung, dass sie so dreist die Mautdaten, die ja angeblich sakrosankt sein sollen, jetzt auch noch in diese Analysesysteme integrieren wollen. Das war schon ein großer Schreck. Natürlich existiert dieses Gesetz so noch nicht, aber wir wissen, dass es Koalitionsverträgen ja manchmal auch was umgesetzt wird. Nicht wahr? Wir zeigen euch mal kurz, wie die aussieht. Nur damit ihr eine Idee bekommt, das ist also vom Graphical User Interface jetzt nicht gerade der hippe Shit. Ich zeig's euch erstmal. Also so sieht es ungefähr aus, ja, wenn man die sucht. Ja, ihr seht sozusagen im Hintergrund oder die dahinterliegende Datenbasis ist sozusagen durch dieses Netz gekennzeichnet. Wenn man sich die Werbefilme ansieht, von denen eine ganze Reihe gibt, die eignen sich übrigens ganz toll zum Einschlafen, kann ich euch empfehlen. wirklich so eine Stunde Werbevideo haben die und dann labern die immer so viel. Da sieht es ganz anders aus. Denn dann haben die haben so Military-Style-Beispiele. Ja, wie sie in kurz vor Taiwan ein Kriegsschiff abfangen und so. Da ist halt immer alles in so einem Army-Farben, ja. Aber so sieht es halt in Wirklichkeit aus, so bei deutschen Behörden. Ich habe jetzt noch mal ein weiteres Beispiel. Also das ist von einem Werbevideo selbst. Da sieht man mal, wie sich so ein Graph auffächern würde, wenn man also da draufklickt und die Suchfunktion nutzt. Und dann sieht man, wo die Daten, also der einzelne Sachbearbeiter, Polizist meistens, kann sozusagen dann sehen, wo die Daten herkommen und da weiterklicken. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Okay, dann wollen wir mal über die Bundesländer reden, oder? Genug ja. Der sozusagen Einleitung.
Ich würde auch sagen, dann schauen wir uns mal an, wo die Software in Deutschland eingesetzt wird. Und da haben sich ein paar Bundesländer ganz besonders hervorgetan. Allen voran Hessen. Mit Hessen Data. Hessen Data wird seit 2017 benutzt. Oder auch wie die Cool Kids aus dem Innenministerium in Hessen sagen, habe ich gestern noch gelesen, die Gangsterbekämpfungssoftware. Aber ein weiteres Bundesland ist NRW. Dort gibt es gleich zwei Tools für Predictive Policing. Einmal Scala und einmal DAR oder DAR, wie man es aussprechen möchte. Scala dient aber vor allem dazu, Kriminalitätsschwerpunkte zu identifizieren, also zielt mehr auf Orte und nach eigenen Angaben werden da keine personenbezogenen Daten verwendet. Ganz anders aber DAR oder DAR basiert wiederum auf Palantir Gotham und ist mit den gleichen Gefahren und Risiken verbunden.
Genau, und wo wir von staatlicher Überwachung reden, ist natürlich Bayern auch nicht immer weit. Und zwar hat sich Bayern hier nicht nur gedacht, wir schließen uns dem an, sondern wir setzen auch noch eins oben drauf. Was man nämlich wissen muss bei Hessen und NRW ist, die haben ausgeschrieben, ne? Wir brauchen jemanden, der uns solche Software zur Verfügung stellt. Wer könnte das denn machen? Wenn man ein bisschen ins Detail guckt, sieht man dann allerdings auch sehr schnell, dass diese Ausschreibungen schon sehr auf Palantir zugeschrieben waren. Da wollen wir jetzt aber nicht ins Detail gehen. Bayern hat sich auch gedacht, okay, wir müssen ja ausschreiben, aber wir machen das so, dass es dann nicht nur für Bayern gilt, sondern wir machen einen Rahmenvertrag. Dem können sich dann auch alle anderen deutschen Bundesländer und auch der Bund anschließen, mit eben dem Gedanken, dass diese ganze Karte hier dann irgendwann mal schwarz wird. Tatsächlich ist es so, Bayern hat jetzt, Vera ist es dort, wird es dort genannt, und hat aber noch kein Gesetz. Und was heißt das denn? Heißt das, dass es jetzt noch nicht eingesetzt wird? Natürlich doch, in einer sogenannten Testphase. Und da muss man auch sagen, das ist auch jetzt nichts Neues. Das hatten wir zuerst in Hessen. Also Hessen hatte die Software und einfach erstmal eingesetzt, ohne ein Gesetz zu haben. Das Gleiche haben wir dann auch in NRW gesehen. Auch die haben gesagt, ja, da braucht man doch kein Gesetz für. Das ist doch jetzt nichts Schlimmes, oder? Und glücklicherweise nach Druck auch von den Datenschutzbeauftragten wurden dann Gesetze eingeführt. Hoffentlich dann auch bald in Bayern. Interessanterweise gibt es auch das Gegenkonzept in Hamburg. Hamburg hatte ein Gesetz schon relativ lange, hatte aber die Software nicht. Also wesentlich grundrechtsschonender von der Konstellation her, als jetzt das in Bayern und sonst wo der Fall war. Gleichzeitig jetzt nochmal zurückzukommen auf Vera und die Möglichkeit, dass andere da jetzt auch mit aufspringen. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Bund. Bisher gibt es aus dem Bundesinnenministerium noch nicht die Pläne. Allerdings hat die CDU schon in den Bundestag eingebracht, Pläne, dass auch auf Bundesebene Vera genutzt wird. Und wir haben uns dann auch gedacht, wie sieht es eigentlich aus mit den anderen Bundesländern? Und da hat Konstanz einfach mal nachgefragt.
Genau, wir haben die einfach mal alle abgefragt, alle Bundesländer. Und zwar nicht nur, welche Arten von Palantir die einsetzen, sondern ob sie andere Pläne haben für ähnliche Softwareprojekte. Wir haben aber auch gefragt, inwieweit sie das Urteil, was ja vom Februar diesen Jahres ist, irgendwie einschätzen und wie ihre Einschätzung verändert hat. Und das ist ein bisschen der Grund, warum Hamburg und Berlin hier nochmal extra angezeigt sind, obwohl ja sozusagen der Palantir-Lover-Block, der ist ja sozusagen da schwarz. Ich entschuldige mich übrigens für das Blau. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Freien Wähler nicht blau sind. Aber es soll nur die Koalitionsfarbe sein, damit man immer klar ist, wer da irgendwie regiert. Es tut mir leid. Jedenfalls haben wir deswegen Hamburg und Berlin extra ausgezeichnet, weil zum einen in Hamburg die Entscheidung noch nicht gefallen ist, ob wir da eine neue Gesetzesgrundlage bekommen, nachdem der Paragraph nichtig ist. Und wir haben Berlin. Und Berlin hat sehr deutlich gemacht in unserer Antwort, dass sie zukünftig planen, solche Software einzusetzen. Ich will mal für den Rest der Bundesländer noch ein paar Aussagen machen. Bayern hat im Koalitionsvertrag ein klares Bekenntnis, ist ja auch wichtig, sehen aber diese Software nicht als Predictive Policing, weil sie ja keine Vorhersagen macht. Das ist wahrscheinlich so eine Art, kommen wir später noch drauf zurück, auf diese Probleme mit Predictive Policing. In Berlin haben wir das erste Mal die Antwort bekommen, dass das Interesse vor allen Dingen darin besteht, sich an dem Rahmenvertrag, den Jürgen eben erwähnt hat, den Bayern gemacht hat, zu beteiligen. Da verweisen die so ein bisschen auf Effizienz und Kosten und sagen sich, der Vertrag in Bayern gibt es ja her, dass andere Bundesländer sich anschließen. Und da will Berlin ganz offenbar hin, in namentlich der Antwort, die sie uns jetzt im Dezember geschickt haben. Auch Baden-Württemberg hat so geantwortet und Thüringen mit der interessanten Anomalie, dass die gleichlautend geantwortet haben. So wortidentisch. Also wir haben Baden-Württemberg und Thüringen offenbar in einer engen Zusammenarbeit. Zwischendurch ist halt zwischen dem Urteil und jetzt, es hat auch noch, Jürgen hat schon angedeutet, dieser Versuch gemacht worden, über die Innenministerkonferenz die anderen Bundesländer zu überzeugen, in diesen Rahmenvertrag einzusteigen, um eine Polizei ist Ländersache, aber um eine Datenbasis und Software zu haben, die länderübergreifend genutzt wird. Damit sind die aber gescheitert. Also einige Bundesländer wollten die nicht anschließen, aber nicht mal alle Unionsgeführten haben sich dafür ausgesprochen. Also es gibt sozusagen so ein bisschen den Versuch, das durchzudrücken, aber er ist eigentlich gescheitert. Dennoch haben die meisten Antworten in den Bundesländern so ein generelles Interesse und vor allen Dingen aber auch so ein bisschen diese so Statements, die wir brauchen ja natürlich eine Form von digitaler Datenverarbeitung, was natürlich niemand in Abrede stellt. Dann haben wir noch Schleswig-Holstein und Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, die keine Planung, keine Überlegung und keine Vorhaben haben. Und dann haben wir noch Saarland, die waren besonders lustig, die haben geschrieben, nein, Ende der Mail. Fand ich eigentlich auch ganz okay. Wir haben noch eine interessante Antwort von Bremen bekommen, was wir auch sehr schön fanden. In Bremen schrieb uns, also da ist ja sozusagen Senatorin oder Senator, weiß ich jetzt gar nicht. Schreiben Sie doch bitte direkt der Polizei Bremen. Also während ja üblicherweise die Polizei bei uns nicht die Gesetze machen, uns hat ja jetzt nicht interessiert, was die Polizei gerne hätte, das wussten wir schon, das sagen sie auch immer, aber wir wollten natürlich wissen, was der Gesetzgeber plant. Naja, gut. Und dann haben wir auch noch zwei Nicht-Antworten. Alle haben es geschafft zu antworten, innerhalb von 10 Tagen oder so. Und die erste Nicht-Antwort ist aus Brandenburg, wir wissen es nicht, aber interessiert vielleicht auch keinen. Das andere ist Hessen, aber da konnten wir natürlich in den aktuellen Koalitionsvertrag blicken und da wissen wir sehr genau, was da geplant wird. Und da haben wir eben schon angegeben, dass es eben auch die Art der Daten enorm erweitert und dass vor allen Dingen auch plötzlich da Mautdaten auftauchen, die ja eigentlich nie für solche Zwecke verwendet wurden. Okay, jetzt haben wir eigentlich ungefähr einen Überblick, jetzt wissen wir, was so ist. Im Bund haben wir dann auch noch nachgefragt. Aber keine konkreten Planungen kann das Bundesinnenministerium derzeit mitteilen. Na gut, hat uns jetzt auch nicht so wahnsinnig überrascht. Und über die konkreten Planungen in Hessen sprechen wir ja gleich noch. Dann wollen wir mal über die Risiken reden, nicht wahr?
Genau, so jetzt haben wir schon ein bisschen so die staatliche Perspektive gehört und was so das Interesse dahinter ist. Aber warum wir das natürlich alles so skandalös finden, hängt natürlich mit den Gefahren und Risiken zusammen, die der Einsatz mit sich bringt. Punkt 1, es sind vielfach Unbeteiligte betroffen. Das liegt daran, dass die Polizei ja nicht nur Daten von StraftäterInnen hat, sondern auch von ganz vielen unbeteiligten Menschen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, man geriet mal in einen Verkehrsunfall, Daten werden von der Polizei aufgenommen. Klar, die werden auch wohl gespeichert und sind somit in den Datenbeständen, die potenziell mit einbezogen werden können. Ein anderes Beispiel wäre, wenn man als Zeugin oder Anzeigenerstatterin mal bei der Polizei auftaucht, dann wird man immer in Vorgangsdaten, also die Daten, die die Polizei zu dem jeweiligen Vorgang speichert, werden auch die personenbezogenen Daten der ZeugInnen und AnzeigerstatterInnen gespeichert. Und ein ganz großer Punkt auch, deswegen haben wir den jetzt auch so prominent mit auf unsere Folien aufgenommen, sind Daten aus Funkzellenabfragen. Dabei werden Telekommunikationsverbindungsdaten für eine ganze Funkzelle abgefragt. Und da sind ja in der Regel nicht nur StraftäterInnen angemeldet. Das heißt, man kann relativ schnell ins Visier von Polizeibehörden geraten, obwohl man eigentlich noch nie irgendeinen Anlass dafür gegeben hat. Und im schlimmsten Fall merkt man das auch gar nicht, weil die Anschlussmaßnahmen können natürlich auch alle einfach heimlich sein. Ein weiterer großer Punkt sind die Diskriminierungseffekte, die dadurch verstärkt werden. Die sind in Polizeidatenbanken natürlich schon irgendwie angelegt. Ich meine, muss man sich nur mal kurz fragen, wer wird denn besonders häufig von der Polizei kontrolliert? Von wem liegen da besonders viele Daten? Es führt natürlich zu Stigmatisierungseffekten und ja, kann dazu führen, dass ganze Personengruppen unter Generalverdacht gestellt werden. Aber es können eben auch umfassende Persönlichkeitsprofile erstellt werden, weil man ja quasi durch den Einsatz der Software nicht nur die Daten zusammenführt, sondern man erlangt auch ganz neues Wissen, ganz neue Informationen über die Personen. Das heißt, welche Gewohnheiten haben die, welche Verhaltensweisen, mit wem trifft man sich, an welchen Orten hält man sich auf. Und das Bild, das da oft dann aufgerufen wird und das eigentlich auch ganz gut trifft, ist so der gläserne Mensch.
Genau. Und kommen wir jetzt mal zum schönen Schlagwort Predictive Policing. Und Konstanze hat ja schon versprochen, dass wir auch ein bisschen was erzählen aus der mündlichen Verhandlung, wie das so da abläuft. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass tatsächlich das Gericht auch dann einfach die Leute fragt, wie sieht das denn in der Praxis aus? Wofür nutzt ihr das alles? Wofür braucht ihr das? Und das Gericht hat wenig sonst Möglichkeiten, da reinzugucken. Die können sich die Software selbst gar nicht angucken, ist also ein bisschen daran gebunden, was dann so erzählt wird. Und zu dieser Frage, warum braucht ihr eigentlich sowas wie Palantir Gotham, wurde dann so auch eine schöne Geschichte erzählt. Also so bei mir hat das so das Bild hervorgerufen, so wenn man so einen Krimi schaut und ja, Mordfall und irgendwie alles unklar und irgendwann setzt sich dann die Ermittlerin nochmal hin und geht alles durch und sieht auf Seite 17 der Akte den Hinweis und findet das. Und so wurde das so ein bisschen dargestellt in der Verhandlung, dass wir quasi eine Software brauchen, die das macht, was ja sonst auch Polizeibeamte und Beamtinnen auch schon selbst machen. Das widerspricht dann aber vollkommen dem, was man so in Werbevideos sieht, wo es eben dann doch plötzlich darum geht, eigentlich so ein bisschen vorherzusagen, was wird denn in der Zukunft sein? Also zwischen den Zeilen spielt dann wirklich so mit die Frage, dass ich halt morgens eingeben könnte, wer könnte denn heute mal Verbrechen begehen und dann wird mir halt ein Name ausgespuckt. Und das ist halt das Predictive Policing, das wir halt alle befürchten. Wir gehen gleich noch darauf ein, wie weit das dann überhaupt möglich ist nach dem Urteil noch. Gleichzeitig da geben wir natürlich enorme Risiken raus. Also das eine ist natürlich, was wird die Software auch hauptsächlich aussprechen? Natürlich marginalisierte Gruppen. Ne? Das ist das eine. Das andere ist auch einfach dieser grundsätzliche Gedanke, ich habe noch gar nichts getan, trotzdem taucht mein Name schon irgendwo auf und ich bin verdächtig, einfach nur, weil ich irgendwie vielleicht die falschen Freunde habe, auch einfach im falschen Supermarkt war zum falschen Zeitpunkt. Oder vielleicht bin ich auch wirklich auch manchmal aufs System sauer, aber solange ich nichts tue, ist das ja auch erstmal in Ordnung. So viel zum Predictive Policing. Und dann noch zum schönen Punkt Zweckfindung. Der wird heute noch ein paar Mal fallen, das Wort. Kennt ihr vielleicht hauptsächlich so im Bereich DSGVO, Datenschutz. Daten, die zu einem Zweck erhoben werden, dürfen auch nur für diesen Zweck genutzt werden. Das gibt's auch erstmal ganz normal im Verfassungsrecht, auch im Polizeirecht. Da bedeutet das im Kern, wenn ich eine Maßnahme anwende, also beispielsweise ein Telefonat zwischen A und B, wird überwacht, weil wir denken, dass A irgendwie einen Anschlag planen könnte oder so. Wenn am nächsten Tag dann gedacht wird, hey, der B, ich glaube, der hat eine Sachbeschädigung begangen, dann dürfen diese Daten nicht einfach auch zur Ermittlung von dieser Sachbeschädigung genutzt werden. Ist ja irgendwie ganz klar. Jetzt muss ich aber einen Begriff hier noch nennen, um auch ein bisschen so die juristische Fortbildung zu betreiben. Und zwar ist das die hypothetische Datenneuerhebung. Schwieriger Begriff. Konstanze hat mich gezwungen, das zu erzählen. Möchte ich dazu erzählen? Nein, was bedeutet das? Also im Polizeirecht ist es schon möglich, dass Daten nochmal neu verwendet werden für was anderes, wenn für diesen zweiten Zweck die Daten auch nochmal neu erhoben werden könnten. Stellt euch einfach vor, es geht um eine Person C, bei der denkt man irgendwie, die wird irgendwas machen mit ihrem Auto, und dann ruft man halt bei der Kfz-Zulassungsbehörde an und fragt, was ist eigentlich das Nummernzeichen? Ja, dann hat man dieses Datum und jetzt kommt irgendwie 2 Stunden später noch was anderes rein, auch mit C, auch irgendwie im Bereich Autos, aber es ist jetzt was Neues, dann müssen die Beamten und Beamtinnen natürlich jetzt nicht nochmal da anrufen und nochmal neu für diesen zweiten Vorgang nachfragen, wie ist denn das Kennzeichen, sondern sie können dann schon das Kennzeichen auch für das zweite verwenden, aber eben immer nur dann, wenn auch wieder die gleichen Voraussetzungen vorliegen. Und das ist hier gerade das Riesenproblem. Wir haben hier einfach Datentöpfe, in die werden einfach massenweise Daten reingeworfen. Teilweise sind die dann so ein bisschen gekennzeichnet und werden vielleicht ein bisschen rausgefiltert. Aber, und da nehme ich jetzt mal das Beispiel der Vorgangsdaten. Ja, ich stelle einen Antrag bei einer Behörde, einfach um zu wissen, was habt ihr denn über Daten für mich, liebes Landeskriminalamt Hessen? Dann wird da ein Vorgang aufgeschrieben. Jürgen Behring hat nachgefragt, was für Daten da sind. Und das geht dann mit in diesen Datentopf rein. Plötzlich bin ich dann doch im System. Genauso wie wenn ich jemanden anzeige und sage, hey, ich war dann und dann da, ich habe da was gesehen oder mein Fahrrad wurde gestohlen. Alles irgendwie alltägliche Sachen, Verkehrskontrolle, das landet dann plötzlich alles drin, wird eben nicht geschwärzt und dann sozusagen wird es halt vollkommen ausgewertet jetzt für neue Zwecke. Und das ist eben das Riesenrisiko, was hier besteht, dass diese Zweckbindung, die wir eigentlich so als auch heiligen Gral haben in dem Bereich, durch die Software einfach mal umgangen wird. Zu den technischen Details noch.
Ich würde vielleicht noch eine Anmerkung machen zu dem, was bisher gesagt wurde. In der mündlichen Anhörung haben wir natürlich auch ein paar Details zu diesen Fragen erfahren, die wir nicht wussten. Beispielsweise bei den Funkzellenabfragen, die du erwähnt hattest. In welcher großen Fülle das passiert, also 100.000-fach. Wir haben noch eine Menge mehr gelernt. Wir haben gelernt, wie zum Beispiel die Zugriffe sind in ihrer Anzahl. Also man hat angenommen, also am Anfang, als die Software eingeführt wurde, vielleicht ein paar Dutzend und dann vielleicht wenige hundert Sachbearbeiter der Polizei darauf zugreifen können. Und im Rahmen der Anhörung kam raus, das sind viel mehr. Das wird also jährlich 1000-fach benutzt. Das heißt, das ist so typisch für diese Anhörung in Karlsruhe, dass insbesondere die Prüfbehörden, hier die Datenschutzbeauftragten von Hessen und Hamburg, einfach mal ganz konkrete Zahlen genannt haben, die man sonst in den schriftlichen Stellungnahmen in der Regel nicht findet und die übrigens auch, wie wir nachher erfahren haben, viele von den Parlamentariern nicht wussten in den Bundesländern, die betroffen waren. Also die Rollenvergabe ist prinzipiell ein Problem. Der Hersteller wirbt von Anfang an, also ich meine, die Firma ist 2020 an den Aktienmarkt gegangen, aber da war die 16 Jahre alt. Die Firma wirbt von Anfang an für ihre Armee- und Geheimdienstkunden damit, dass man die Protokollierung voll im Griff hat. Jeder einzelne Geheimdienstanalyst kann dann nachvollzogen werden und jeden Klick. Also das ist ein spezielles Feature, mit dem die werben, aber es löst letztlich die Transparenzdefizite nicht bei den Kontrollbehörden, denn das müsste ja auch jemand tun. Das heißt, die Klagen der Datenschutzbeauftragten bestanden natürlich auch darin, dass ein Teil von den Funktionalitäten und Protokollen denen gar nicht zugänglich ist. Und so kommen wir natürlich auch dazu zu sagen, da müssen bei der Transparenz Fortschritte gemacht werden. Ja. Und andere ist die Fehleranfälligkeit. Aber die Fehleranfälligkeit, die ist natürlich nicht spezifisch für diese Software, sondern die liegt auch darin begründet, dass natürlich Polizeidaten fehleranfällig ist, ein lange bekannter Fakt. Da gibt es auch eine ganze Menge wissenschaftliche Forschung zu, das ist Falschschreibung von Namen, ja, Dinge, die einfach passieren oder also Typos. Die Fehleranfälligkeit ist einfach schlicht da, denn dass bei einer Analyse über Polizeidaten auch Dritte betroffen sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben, ist, glaube ich, ein Fakt, den man nur reduzieren kann, aber nicht eliminieren. Aber die ist natürlich erstmal gegeben und die wurde dort auch durchaus in der Anhörung relativ deutlich eingeräumt, muss man schon sagen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die einen ziemlichen Wildwuchs haben. Man muss sich ja klar machen, wie die Daten geartet sind und aus welchen sehr unterschiedlichen Datenquellen die halt zusammengeholt werden. Jürgen, willst du nochmal das Beispiel sagen mit dem Vorgangsbearbeitungssystem? Da ist er, glaube ich, am deutlichsten geworden, oder?
Ja, konkret, also jetzt nochmal zum Vorgangsbearbeitungssystem. Da geht halt irgendwie erstmal alles rein und da gibt es halt keine Schwärzung. In anderen Datenbankensystemen, so gerade, also wenn jetzt TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung oder so gemacht wird, das dauert ein bisschen, bis das in die Daten dann geht, weil das eben markiert wird. Teilweise werden da eben dann Unbeteiligte geschwärzt. Kernbereichsinformationen, also wenn ich einfach irgendwas erzähle über meine sexuelle Orientierung zum Beispiel, das wird da auch geschwärzt. In den Vorgangsdaten wird das erstmal alles nicht geschwärzt, sondern da gehen auch nur limitierte Sachen erstmal rein, aber erstmal landet das in dem Topf drin. Und auch gerade, und dann fragt man sich ja, okay, aber was wird eigentlich normalerweise mit diesen Sachen gemacht? Und jetzt nochmal zurück zu meinem Kriminalfilm. Ja, normalerweise guckt eben da niemals jemand rein, sondern das ist einfach wirklich so für die Selbstorganisation, ne, wie das halt bei allen Behörden ist, da gibt es irgendwelche Vorgangsdaten. Jetzt bei der Polizei wird das dann plötzlich genutzt und führt eben gerade dann plötzlich dazu, dass man eben sagt, ja, jetzt haben wir hier doch was rausgefunden, was man eigentlich so nicht hätte rausfinden dürfen.
Wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir haben noch eine Sache, die jetzt hier nicht draufsteht, aber die ich als Risiko explizit nochmal erwähnen werde. Das ist natürlich eine krasse Abhängigkeit, in die sich die Behörden begeben. Und die ist auch nicht irgendwie theoretisch. Denn Palantir hat eine Geschichte, da gibt es mittlerweile ein interessantes wissenschaftliches Paper drüber, wie sie ihre eigenen Kunden verklagt, zum Beispiel NYPD, die New Yorker Police Department, die sich irgendwann entschieden haben, sich von Palantir wieder zu verabschieden und gerne ihre Daten gehabt hätten. Ja? Oder Pentagon, Palantir hat einfach mal Pentagon verklagt um ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen. Ja, also die haben, diese Abhängigkeit ist natürlich auch ein Risiko. Das ist nicht unbedingt ein technisches, aber das ist natürlich ein Riesenrisiko, was wir auch aus anderen Bereichen kennen. Ich sag nur Wahlcomputerhersteller oder so. Also da fallen uns viele Beispiele ein. Wenn wir uns ein bisschen sputen, denn wir wollen über das eigentliche Urteil natürlich auch noch sprechen, denn das kommt jetzt. Was steht denn eigentlich drin? Denn wir sagen das auch deshalb, weil zwar an dem Tag viel berichtet wurde, ja, da war die Tagesschau, war alles da, aber ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die sich damit intensiv beschäftigen. Und da wollen wir natürlich auch gerne gegenarbeiten. Wir wollen informieren darüber, was eigentlich in dem Urteil drinsteht.
Genau. Und zwar am 16. Februar dieses Jahres wurde es entschieden. Aber vielleicht ganz kurz, wie kam es dazu? Konstanze hat es auch schon gesagt. Wir hatten die Vorschriften gesehen und damals im Zusammenhang auch mit anderen Vorschriften, das ist schon auch ein bisschen her, gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein. Das muss man ja eigentlich mal angreifen. Und das hat dann glücklicherweise das Bundesverfassungsgericht genauso gesehen. Bevor wir jetzt dann vielleicht einfach wirklich auf den Inhalt eingehen, noch die Frage, ist es das letzte Verfahren? Ein Verfahren ist tatsächlich noch anhängig. Wir hatten ja schon auch gesagt, also wir hatten ja zu Hessen und Hamburg geredet. Darum geht es in dieser konkreten Entscheidung. Aber NRW gibt es ja auch noch. Und das Verfahren in NRW ist anhängig. Und was da passiert ist, ist, das Innenministerium und andere wurden um ihre Stellungnahmen gebeten vom Gericht. Das heißt, das Gericht sitzt da schon dran. Diese Stellungnahmen, da wurden jetzt aber die Fristen einfach verlängert. Das heißt, was dann passiert als nächstes ist, wir kriegen die Stellungnahmen, können also auch nochmal darauf antworten und dann mit ein bisschen Glück wissen wir dieses Jahr da auch schon mehr. Aber was wissen wir denn jetzt schon? Wir wissen jetzt schon, vielleicht fangen wir mal an mit den schlechten Nachrichten. Die schlechten Nachrichten sind, dass der Einsatz von solcher Software ist grundsätzlich schon auch möglich in Deutschland. Das hat das Gericht festgestellt. Gleichzeitig, und hier liegt dann jetzt das Gewonnene, hat es sehr enge Voraussetzungen aufgestellt, die eingehalten werden müssen, damit solche Software eingehalten werden. Und das Erste, und da komme ich wieder zu meinem Zweckbindungspunkt, ist, ja, im Gesetz muss schon stehen, dass da irgendwie Zweckbindung eingehalten wird. Aber was in der mündlichen Verhandlung eben auch klar wurde, ist, es passiert in der Praxis teilweise gar nicht so sehr. Und diese Regelung, die Zweckbindung muss eingehalten werden, die läuft dann einfach leer. Und was das Gericht dann eben gefordert hat, sind ausreichende Vorschriften zur Kennzeichnung, dass genau geregelt wird, wann wird wie was gekennzeichnet, um eben klarzustellen, dass die Töpfe separat sind, dass ich eben nicht für jede Sachbeschädigung plötzlich auf irgendwelche Daten zugreifen kann, die bei einer Wohnraumdurchsuchung gefunden werden könnten oder ähnliches.
Genau, aber weil man auch neues Wissen erlangen kann, Durch die Analyse kann man es dabei nicht belassen, sondern dann müssen in der Regel noch weitere Anforderungen erfüllt sein. Welche das sind, hängt davon ab, wie schwer der Grundrechtseingriff im Einzelfall ist. Und genau, deswegen muss man sich als nächstes fragen, ist es jetzt ein besonders schwerer Grundrechtseingriff oder nicht so schwer? Und da gibt es ein paar Punkte, die besonders relevant sind und die man beachten muss. Das erste ist, welche Art hat eigentlich das neu erlangte Wissen? Ist es besonders privat, besonders persönlichkeitsrelevant? Also kann man wirklich so ganze Bewegungs-, Verhaltens- oder Persönlichkeitsprofile erstellen? Lässt die Software vielleicht Rückschlüsse auf zum Beispiel die sexuelle Orientierung von Menschen zu, was so ein besonders krasser Eingriff wäre? Die zweite Frage ist aber auch, wie hoch ist das Risiko für Unbeteiligte, dass sie dann wieder ins Visier der Polizei, nicht wieder, sondern das erste Mal ins Visier der Polizeibehörden kommen? Und wie hoch sind die Diskriminierungsrisiken? Und zwei Punkte hat das Bundesverfassungsgericht da besonders hervorgehoben, weil sie so ein bisschen diese drei Fragestellungen, die ich gerade angerissen habe, auch bedingen. Das ist einmal Art und Umfang der analysierten Daten und die angewendeten Analysemethoden. Also Art und Umfang der Daten zielt natürlich so ein bisschen auf die Menge, wie viele Daten fließen da jetzt tatsächlich ein. Art aber auch wieder, was für Daten sind das, wie persönlichkeitsrelevant sind die? Habe ich da biometrische Daten drin oder gar Kommunikationsinhalte? Dann die angewendete Analysemethode hängt ein bisschen davon ab, was der Gesetzgeber dann im Einzelfall auch zulässt. Da muss man sich immer fragen, wie komplex ist der Abgleich? Hat man vielleicht nur einen suchenden Vergleich oder hat man doch irgendwie eine mehrstufige Analyse? Sind das Ergebnis vielleicht dann wirklich Gefährlichkeitsaussagen über Personen? Da spielt dann auch wieder mit rein, wie fehleranfällig ist die Software überhaupt? Und ein Punkt, den das Bundesverfassungsgericht hier auch angesprochen hat, ganz explizit, ist der Einsatz von KI im Sinne selbstlernender Systeme. Und zwar hat es dazu gesagt, dann hat man ein besonders hohes Eingriffsgewicht und vor allem gerade dann, wenn es von privaten Anbietern stammt, diese Software. Und dann hat es eben auch noch mal stark gemacht, dass dann Verfahrenssicherungen notwendig sind.
Warte mal. Genau. Und zwar fangen wir, genau, Verfahrenssicherung, aber vielleicht auch erst noch mal zu der Möglichkeit, okay, also jetzt wurde ja viel aufgestellt, wie kann man das eigentlich dann anwenden? Da hat das Bundesverfassungsgericht zwei Dinge betont. Jetzt werde ich schon wieder hier so juristisch, und zwar mit dem Begriff Normenklar und bestimmt. Also es muss halt einfach sehr bestimmt sein. Es muss genau geregelt sein, was an Daten reingeht, wie das analysiert wird. Normenklar ist ein Begriff, der hauptsächlich damit zu tun hat, wie sehr ich im Gesetz verweisen darf. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in so ein Polizeigesetz reingeguckt hat. Was da schön gerne auch drinsteht, ist, dass von einem Gesetz wird ins nächste verwiesen, dann ins dritte, dann ins vierte, dann ins fünfte. Und das Bundesverfassungsgericht sagt hier auch, das geht doch nicht. Ne? Also weder die PolizeibeamtInnen wissen dann eigentlich noch, wofür sie das anwenden dürfen. Und ich als Person, die vielleicht überwacht wird, weiß es erst recht nicht. Und also das darf überhaupt nicht sein. Es muss absolut klar sein, wenn ich hier irgendwelche Einschränkungen machen möchte. Was das Bundesverfassungsgericht allerdings ermöglicht hat explizit, ist, dass nicht der Gesetzgeber alles regelt, sondern dass die Verwaltung sich auch selbst Vorschriften gibt, in denen sie dann die Details regelt. Die Vorstellung des Bundesverfassungsgerichtes ist hier aber, dass der Gesetzgeber erstmal sagt, okay, du brauchst eine Kennzeichnungspflicht, liebe Behörde. Die Behörde sagt dann, okay, wir haben das verstanden, wir sehen das Gesetz, da steht das drin und wir sagen jetzt, wie wir das konkret kennzeichnen. Also wir formen aus, okay, wann kriegen wir die Daten, über welche Prozesse wird das geregelt. Das kann der Gesetzgeber nicht alles machen. Das verstehen wir auch irgendwie alle, dass diese technischen Sachen dann halt auch irgendwie im Rahmen der Behörde geregelt werden müssen. Und es ging im Urteil nicht viel um die Kontrollmöglichkeiten, aber trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar und deutlich gesagt, wir brauchen eine effektive Kontrolle. Und hat dann auch gesagt, okay, das kann auch mehrstufig sein. Es kann sein, dass irgendwie die internen Datenschutzbeauftragten gewisse Kontrollfunktionen haben, also reguläre Kontrollen zum Beispiel, dann aber irgendwie die Landesdatenschutzbeauftragten auch nochmal das Gesamtkonzept angucken und ähnliches. Also dass hier ein Hand in Hand passiert, das wurde schon gesagt, ist aber auch nicht die einzige Möglichkeit. Wichtig ist vor allem, dass es eben effektiv ist. Und damit kommen wir jetzt mal zur Frage, weil, wie gesagt, das in Hessen war ein Erfolg. Hessen hat reagiert, hat ein neues Gesetz erlassen. Die wollen nämlich weiterhin die Software verwenden. Wir hatten ja schon auch angesprochen, es sind sogar nochmal Verschärfungen geplant. Aber das ist jetzt das, das ist schon alles recht, was hier jetzt auf dieser Folie steht. Das gehen wir jetzt mal einmal ganz kurz mit euch durch, gucken mal, ob das jetzt besser oder schlechter ist und gehen dabei aber auch schon noch mal ein bisschen darauf ein, wie es jetzt vielleicht im kommenden Jahr sogar nochmal noch verschlimmert werden könnte.
Genau, also es werden nach wie vor Daten unbeteiligter Personen einbezogen. Zwar, das muss man schon irgendwie zugestehen, die Vorgangsdaten von Unbeteiligten sind jetzt ausgeschlossen, aber dafür werden explizit Asservate, also Daten aus Asservaten einbezogen zum Beispiel. Das können USB-Sticks sein, Laptops, Smartphones. Da sind super viele Daten von Unbeteiligten drauf. Telekommunikationsüberwachungsdaten sind auch mit drin, auch viele Daten von Unbeteiligten. Und vorher hatten wir ja diese Funkzellenabfragen mit den Verkehrsdaten auch schon mal erwähnt. Die sind tatsächlich nur für eine Tatbestandsalternative ausgeschlossen. Und insgesamt, dass man es vielleicht ein bisschen einordnen kann, haben wir drei Tatbestandsalternativen. Dann ein zweiter Punkt ist, dass die Neuregelung auch die Nutzung bei sogenannten Vorfeldstraftaten und Bagatelldelikten zulässt. Bagatelldelikte in dem Bereich wären zum Beispiel, ist es auch möglich für den Besitz, wenn man sucht quasi, oder es geht um die Verhütung von der Straftat, Besitz von Betäubungsmitteln. Also auch dafür kann man die Software einsetzen. Aber eben auch bei diesen Vorfeldstraftaten. Und da kommen so zwei Sachen zusammen, die man vielleicht erklären muss. Zum einen ist es möglich, die Software schon zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten einzusetzen. Das bedeutet, man braucht noch gar keine konkretisierte Gefahr. Also es ist schon mal weit im Vorfeld. Und dann kommt dazu, dass die Straftaten, die man dadurch verhüten will, auch sogenannte Vorfeldstraftaten sein können. Es sind typischerweise Straftaten, da ist noch gar nichts wirklich passiert. Also es ist noch niemand verletzt, es ist noch nichts kaputt oder so. Was so ein bisschen relativ häufig in den Medien war in letzter Zeit in Verbindung mit Klimaaktivismus, ist so die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und wenn man die zwei Sachen zusammennimmt, also so eine Vorfeldstraftat, ich mache mich strafbar, obwohl noch nichts passiert ist, und aber die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten, dann kommt man halt wirklich sehr weit vor die Gefahr eigentlich. Und dann könnte man sich zum Beispiel in dem Fall schon fragen, kann man dann schon die Software einsetzen, wenn sich eine Person irgendwie Klebstoff kauft oder so? Also ihr seht, was das Problem ist. Weiterhin werden auch riesige Datenmengen einbezogen. Hier gibt es wirklich kaum Einschränkungen. Wir haben trotzdem eben die Vorgangsdaten drin, auch wenn die Unbeteiligten ausgeschlossen sind. Falldaten, Verkehrsdaten, Daten aus Telekommunikationsüberwachung, aus Asservaten, aus polizeilichen Auskunftssystemen, aus polizeilichen Informationssystemen. Und da hat Constanze auch schon was vorher dazu gesagt. Man kann eben auch nach wie vor ergänzend Social-Media-Daten einbeziehen oder Daten aus Registern. Und haben wir auch schon kurz angerissen, im Koalitionsvertrag drohen da eben noch weitere Verschärfungen, wenn man jetzt eben IP-Adressen, Mautdaten und sonstige Verkehrsüberwachungsdaten in Zukunft vielleicht noch
einbeziehen will. Wichtig. Wir brauchen immer den ADAC auf unserer Seite, deswegen erwähne ich die Mautdaten jetzt zum fünften Mal.
So ist es. Im Ergebnis haben wir auch keine Begrenzung der Abgleichsschritte. In der Norm steht drin, man kann Daten verknüpfen, aufbereiten, auswerten und für statistische Zwecke anwenden. So das Letzte würde eigentlich schon voraussetzen, dass man Sicherheitsvorkehrungen trifft, dass eine ausreichende Datenqualität sichergestellt ist, um Diskriminierung vorzubeugen. Es ist überhaupt nicht passiert. Und so die Grenze zum Predictive Policing ist, also in der Gesetzesbegründung steht drin, dass sie das gerade nicht wollen, aber wenn man sich mal anguckt, wie die Norm ausgestaltet ist, ist es am Ende wahrscheinlich schon möglich, wenn man insbesondere beachtet, so vorbeugende Bekämpfung von Straftaten und diese Vorfeldstraftaten, es rückt halt alles weit nach vorn. Ein Punkt ist auch noch, ist KI jetzt wirklich ausgeschlossen? Da ist die Formulierung relativ unklar. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eine Vorprogrammierung durch selbstlernende Systeme wohl nicht ausgeschlossen ist. Und dann würde ich an unseren Zweckbindungsexperten wieder abgeben.
Ja, jetzt wird es wieder spannend. Und zwar einfach ganz kurz, ist jetzt hier wirklich klargestellt, dass Daten gekennzeichnet werden müssen und dann ausgeschlossen werden müssen? Ihr werdet alle überrascht sein. Nein, irgendwie nicht so richtig. Ne, mal wieder ist auch hier einfach das so ein bisschen, es ist schon ein bisschen besser formuliert, aber immer noch sehr schwammig, so dass es eigentlich nicht die Anforderungen erfüllt, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat. auch hat es nicht die Anforderungen erfüllt bei der datenschutzrechtlichen Kontrolle. Und zwar, was nämlich gesagt wurde, ist, alles muss protokolliert werden. Konstanze hat ja schon gesagt, das ist auch Teil der Werbestrategie. Alles wird protokolliert. Und was jetzt drin steht, ist, der Datenschutzbeauftragte der Behörde darf sich das angucken. Der oder die Datenschutzbeauftragte des Landes darf sich das auch angucken. Und damit ist alles gut, oder? Na, also ich weiß nicht, zwischen darf und muss sich das mal angucken, gibt es schon einen großen Unterschied. Und damit irgendwie sagen wir, nee, das könnte definitiv noch besser werden. Und jetzt zum letzten Punkt, das ist einer der größten Punkte. Also was das Gesetz hier ganz, ganz viel macht, ist einfach zu sagen, wir als Gesetzgeber, wir entscheiden das mal lieber nicht selbst. Liebe Landesbehörde, macht das mal und macht das mal bitte so, dass es verfassungsgemäß ist. Das geht natürlich nicht. Wir haben hier den Gesetzgeber, ParlamentarierInnen, die sind von uns gewählt und die müssen eben auch aufpassen, dass unsere Grundrechte geschützt werden. Die können nicht hier einfach alle Verantwortung an die Behörde übergeben, vor allem in dem Fall an die Behörde übergeben, wo die Behörde natürlich Interessen hat, möglichst weitgehend in unsere Grundrechte einzugreifen. Und das, ja. Und all dies hat dazu geführt, dass wir uns auch nochmal einfach überlegt haben, was sind denn auch einfach unsere politischen Forderungen? Konstanze, möchtest du da einfach mal anfangen?
Natürlich, wir haben bloß noch 2 Minuten Zeit, wir müssen es ein bisschen schneller machen. Wir sind der Meinung, dass diese Art, die Polizeidatenauswertung an kommerzielle Anbieter auszulagern, beendet werden sollte, insbesondere auch an Palantir. Ich will bei der Gelegenheit, wir haben das vorher nicht erwähnt, vielleicht auch noch mal sagen, dass es etwa von Amnesty International ganz klare Aussagen gibt über Palantir und ihre menschenrechtlichen Standards. Denn die haben natürlich auch an Projekten mitgewirkt, die ganz klar gegen diese menschenrechtlichen Standards sozusagen arbeiten und zwar ganz aktiv, insbesondere bei der Migrationskontrolle. Also es gibt auch grundsätzliche Bedenken gegen diese Firma, die aber natürlich im Rahmen dieser Verfassungsbeschwerde nicht besprochen würden, die aber aus meiner Sicht mit dazugehören. Denn man kann sich ja nicht mit einer Firma ins Bett legen und nicht fragen, was die sonst noch macht auf dem internationalen Markt, zumal wenn es mit der Geschichte dieser Firma ist. Das zweite ist wir haben nicht so viel Zeit. Wait for it. Wir haben noch einen Klopper am Ende. Natürlich mehr Transparenz. Das ist aber einfach, das mussten wir da hinschreiben, aber das ist die Minimalbedingung, warum man überhaupt eine Form von Kontrolle einsetzen kann, die wir natürlich auch wollen, die aber in dem Urteil auch drin steht. Natürlich. Also, denn ohne die und die Datenschutzbeauftragten, die in diesem Fall ja Prüfbehörden sind, haben wir ja auch beklagt, ohne die könnte man ja missbräuchliche oder aber auch fehlerhafte Verwendung überhaupt nicht aufdecken. Und da widerspricht sich natürlich auch die Gestaltung, wie sie jetzt in Bayern ist, die ja einfach nicht mal die Verträge offenlegen wollen und also total mauern in Bezug auf Informationen über diese Rahmenverträge.
Ja, und dann zu guter Letzt, oder hatten wir da noch einen Punkt offen?
Nee, mach ich.
Okay, gut. Zu guter Letzt können wir in diesem sehr exklusiven Kreis noch was verkünden. Und zwar, um auch die Chancen zu erhöhen, dass unsere Forderungen vielleicht auch Realität werden, werden wir wohl nochmal, oder nicht nur wohl, sondern wir werden nochmal Verfassungsbeschwerde, nämlich gegen die Neuregelung in Hessen, einlegen.
Wir haben unsere Zeit ein bisschen überzogen. Huch, Überraschung. Naja, dennoch. Also 2 Sachen wollen wir dazu sagen. Die Verfassungsbeschwerde ist unglaublich löblich. Und wir, meint Simone, natürlich jetzt die GFF. Aber die Verfassungsbeschwerde ist immer nur sozusagen hinterherräumen. Ich glaube, den Druck, den man aufbauen muss in Bezug auf den Einsatz dieser Software, der muss davor passieren. Der muss schon in den sozusagen gesetzgeberischen Prozessen passieren. Denn hinten räumt man ja immer nur in Karlsruhe auf. Insofern, ich glaube, es ist auch an uns, das, was bisher jetzt erstmal der Standard ist, der aus Karlsruhe gekommen ist, auch sozusagen in der öffentlichen Debatte mit einzubringen. Und natürlich auch unsere technische Expertise darin, was so eine Software kann und nicht kann. Und entsprechend, glaube ich, freuen wir uns jetzt auf Fragen, wenn ihr welche habt. Wenn ihr möchtet, haben wir, glaube ich, noch so.
Haben wir noch? Wir haben noch ist perfektes Timing. Wir haben noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Es hat jetzt genau richtig gepasst. Genau, für die Leute hier im Saal gibt es Saalmikrofone, hier vorne zwei, da hinten zwei und ihr könnt natürlich auch Fragen über IRC oder Mastodon stellen, dann landen die hier bei unseren Signal Angels im Raum und weil es relativ viele Fragen zu geben scheint, fangen wir direkt hier drüben an bei Mikro 1, bitte.
Dankeschön, Mo hier, danke für den schönen Vortrag. Eine Frage und zwar, wir haben kurz die Software gesehen. Ich meine, sind da viele Softwareentwickler? Ich vermute mal, dass da viel freie Software auch verwendet wurde, die da zusammengenagelt wurde. Gibt es da Erkenntnisse zu, was für Software drunter ist? Ein Lucene, keine Ahnung was. Und inwieweit man über entsprechende Verwendungsbedingungen da auch Einhalt gebieten kann, dass es für Dinge eingesetzt wird, die man nicht haben will?
Meinst du jetzt GPL?
Ja.
Wollt ihr dazu was sagen?
Nee, mach du.
Also ich weiß nur, was da in den schriftlichen Stellungnahmen drin war, da gibt es keine nennenswerten Informationen dazu. Man weiß natürlich ein bisschen was über diese Software, weil die einfach eine Genese hat und weil die natürlich auch schon in anderen Kontexten eingesetzt wurde und weil eine relativ aggressive Werbung damit gemacht wird. Aber diese spezifischen Fragen sind da auch nicht debattiert worden.
Ja.
Aber ich bin, also GPL, klar, ich bin immer gut.
Okay.
Macht ihr sowas eigentlich auch bei der GFF? So?
Wenig bisher, aber mal sehen.
Noch nicht. Alles klar, dann machen wir bei Mikro 2 weiter, bitte.
Ja, ihr hattet da vorhin skizziert, dass Palantir Werbung damit macht, dass alles protokolliert werden kann und alles super gut nachvollziehbar ist. Wie ist es denn da mit der Gegenrichtung? Besteht da gewisse Gefahr, wenn irgendwann mal großer Datenabfluss stattgefunden hat, dass es dann am Ende heißt, hier ist komischerweise eine Lücke im Protokoll. Gibt es da einen An- und Ausschalter? Können die ihre Bodycams ausschalten, wenn sie nicht nachvollziehbar haben wollen, was wer wann wie womit gemacht hat?
Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Und ich würde das eigentlich aus der Denklogik und deren früheren Kunden in mehr als einem Jahrzehnt auch nicht annehmen.
Ja.
Denn die haben halt bei den Geheimdiensten und der Armee langjährige Verträge gemacht und ich denke, dass sie das mit der Protokollierung auch so meinen. Das wird eine Anforderung gewesen sein der früheren Kunden oder der jetzigen Kunden, die sind ja immer noch so. Insofern, also dafür gibt es zumindest in diesem Verfahren in schriftlichen Stellungnahmen auch in den Aussagen derjenigen, die das sozusagen einsehen können, keine Hinweise.
Genau, also ich hatte auch, also das, die Datenschutzbeauftragten hatten dazu auch jetzt da keine Zweifel an der Stelle. Unser Punkt ist tatsächlich halt mit der Protokollpflicht, ist alleine nicht ausreichend, weil das sehen wir in anderen Punkten, wo dann eben mal so ein bisschen kontrolliert wird, was mit dieser Software getan wird, dass man eben dann doch plötzlich merkt, dass es auch von Beamtinnen und Beamten für Missbrauch genutzt wird. Ne? Eben, dass eben doch mal was nachgeguckt wird, der Nachbar, die Ex-Freundin oder sowas. Und wenn das ist halt sehr, sehr schnell mal eingegeben in so einem System und wenn das protokolliert ist, toll, aber wenn es nie sich jemand anguckt, bringt es halt trotzdem nichts.
Okay, danke.
Dann geben wir die nächste Frage an unseren Signal Angel, bitte.
Ja, eine Frage aus dem Internet und zwar zum Thema der Kontrolle aller dieser präventiven Maßnahmen, wie zum Beispiel der Zweckbindung. Wie stellt man denn sicher, dass die Zweckbindung eingehalten wird? Wer prüft da und wer wird geprüft?
Also am besten wäre natürlich eine technische Lösung tatsächlich, dass man halt von vornherein sicherstellt, dass gewisse Dinge gar nicht erst in den Topf kommen, sondern nur quasi zugeschaltet werden können, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Konstanze, willst du dazu noch was sagen? Also das wäre die einfachste und beste Möglichkeit, weil ansonsten eben doch schnell so dieses Ding ist, okay, ich sehe jetzt hier erstmal die Daten, und dann entscheide ich schnell, ob ich sie verwende oder nicht, sondern eigentlich muss das technisch von vornherein gar nicht erst einsehbar sein, außer in Ausnahmesituationen.
Okay, dann machen wir bei Mikro 3 weiter.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe nur eine kleine juristische Frage, und zwar, wie sind die existierenden Prozesse konform zu der DSGVO Artikel 22 zu Profiling, weil das ist ja automatisiertes Profiling, auf Basis dessen dann Entscheidungen getroffen werden.
Okay. Man muss halt leider sagen, bei der DSGVO, die gilt häufig nicht für Polizeibehörden. Ne? Einfach Bereichsausnahme.
Ja, schade.
Tja. Okay, Mikro 1 bitte.
Ja, ich habe zwei Fragen. Eine Frage ist, wie wollt ihr eigentlich auf europäischer Ebene weitermachen? Also wollt ihr das auch auf die europäische Ebene bringen, gerade in Bezug auf dem, was wir heute früh gesehen haben, hier auf Surveillance in France? Da, also ist ja gefühlt, die gehen ja gefühlt ganz, ganz viel weiter. Und die zweite Frage ist, auch aus euren mündlichen Anhörungen, was hat eigentlich die Polizei gesagt, was es eigentlich bringt, solche Surveillance-Maßnahmen zu, durchzuführen oder solche Datenbanken zu haben? Also man hat jetzt diese großen Datenbanken, bringen die was?
Also ich würde mal hinten anfangen.
Ja.
Total klar, es ist egal, welchen Polizeipraktiker man fragt, und in Hessen ist es auch, es ist total klar, dass sie es weiter nutzen wollen und enorm praktisch finden, weil das natürlich für die, das ist deren zentraler Zugang zu diesen Daten geworden. Damit arbeiten die auch schon ein paar Jahre. Und das ist auch der Grund, warum die Hamburger Regelung nichtig ist, aber in Hessen die Regelung erstmal noch weiter bestehen muss. Das steht auch so in dem Urteil drin, dass sie gesagt haben, naja, okay, die Benutzer, die haben nichts anderes. Also das ist deren Zugang. Ich glaube, viele von denen, die das jetzt benutzen, wissen gar nicht mehr, wie es vorher war. Also das ist eine echt eine pragmatische Frage für die. Und ich glaube, es ist ja nicht, wir stellen nicht irgendwie in Abrede oder so, dass die moderne Datenverarbeitungsprozesse brauchen. Ja, sie müssen nur verfassungsgemäß sein. Also so, ne?
Und teilweise kam bei mir sogar dieser Eindruck rüber, dass die Software von vielen Personen auch mehr als eine Suchfunktion genutzt wird, was halt dann so ein bisschen seltsam war. Also ja, dass man halt wirklich sich so einen Panzer quasi kauft, um irgendwie mal bis zum Bäcker fahren zu können oder sowas. Ne? Also das war so ein bisschen der Eindruck, den ich hatte, dass als dann gefragt wurde, ja, wie nutzt ihr das denn? Und dann wurde viel so betont, ja, dann kann man jetzt auch mal die Datenbanken durchsuchen. Wo ich gedacht habe, okay, dafür musstet ihr jetzt Millionen zahlen, um euch dieses krasse Software einzukaufen. Genau, willst du zur europäischen?
Nee, also einkaufen, also, wir müssen schon mal die Zahlen sagen, ne, was ja, die dafür bezahlt haben. 1 Cent, einen symbolischen Cent.
Ja, okay, Hessen, ja, NRW ist schon in den Millionenbeträgen. Ne? Also das, das ist sozusagen Hessen war der Türöffner, danach wurde es teurer. Surprise.
Ja, und auf europäischer Ebene, ich meine, jetzt gibt es den AI Act und da wird ja wohl auch Predictive Policing unter Voraussetzungen zulässig sein. Ich glaube, wir haben da aber jetzt trotzdem das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das da relativ konkret auch was zu sagt. Oder Jürgen, willst du noch was?
Genau, also wir hoffen tatsächlich, das auch irgendwie auf die europäische Ebene zu kommen. Es ist leider so, dass wir jetzt keine Verfassungsbeschwerde an den EuGH stellen können, der das einfach mal für Europa klarstellen würde, sondern da muss man noch ein bisschen gucken, kann man das irgendwie zu einer Vorlage bringen oder nicht, ist in dem Bereich nicht ganz so einfach. Also einfach auch noch mal ganz kurz, also die Arbeit, die da gerade Tüller-Nett macht, ist deswegen weiterhin notwendig und auch sehr, sehr gut. Und wir sind aber da auch im Austausch. Also weil wir natürlich auch, was wir natürlich hoffen, ist, unabhängig davon, ob wir es selbst auch auf europäischer Ebene kriegen können, dass natürlich lesen auch andere Gerichte diese deutsche Entscheidung und dass wir damit zumindest so ein bisschen auch Wirkung ins Ausland haben.
Okay, wir haben nur noch 1-2 Minuten Zeit. Vielleicht noch eine schnelle Frage aus dem Internet.
Ganz schnell.
Eine technische Frage. Wo liegen die ganzen Daten und ist Palantir eine Software as a Service und kommen da auch noch weitere legale Probleme auf uns zu?
Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die korrekt verstanden habe. Also es gibt ja den Konzern Palantir, aber in Deutschland hat sich die Palantir Technologies GmbH gegründet. Die sitzt zufällig in Laufnähe vom Bayerischen LKA in München, sehr praktisch, wenn man mal so ein Maintenance-Problem hat. Was war die Frage?
Wo die Daten sitzen. Also wo die Daten konkret gespeichert sind.
Haben wir keine Informationen zu. Wir wissen nur, dass die nicht netzbasiert sind. Also ja, wir haben also keine zu der eigentlichen Hardware oder Software.
Und zumindest in dem bayerischen Prozess wurde schon auch immer betont, dass sie halt nicht bei Palantir sein, sondern bei der Behörde und auch irgendwie keine Internetanwendung sei. Wie dann tatsächlich Updates stattfinden und wie Dinge aufgespielt werden, wurde nicht so richtig erklärt in dem Zusammenhang. Also da gibt es so ein paar interessante Fragen, die bestehen bleiben, aber zumindest da wurde das erstmal immer so betont.
Ja, es ist auch eine Befürchtung, die immer wieder geäußert wurde, auch in anderen Ländern, auch in übrigens großen Police Departments, die sich wieder verabschiedet haben vom Palantir. Also die Befürchtung ist immer da, aber zumindest aus meiner Lektüre von den schriftlichen Stellungnahmen habe ich keine Hinweise darauf, dass das hier befürchtet wird.
Uns wurde auch schon eine Null gezeigt. Deswegen ja. Nochmal kurz die Einladung. Ihr könnt sehr gern nachher auch noch bei uns am Stand vorbeischauen von der GFF. Und Jürgen und ich sind auch da. Konstanze vielleicht auch noch oder so. Und dann können wir noch weitere Fragen beantworten. So.
Perfekt. 1A Überleitung. Vielen Dank an Jürgen, Simone und Konstanze.